berichten. Zunächst die Übersicht. Nach dem Karlsruher Urteil zur nachträglichen Sicherungsverwahrung will Justizministerin Zypris über ein Bundesgesetz nachdenken. In Düsseldorf stehen 4 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenorganisation El Tawhid vor Gericht. Bei einem Flugzeugabsturz am Persischen Golf sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Die Meldungen im Einzelnen. Bundesjustizministerin Zypris will prüfen, ob der Bund ein eigenes Gesetz zur nachträglichen Sicherungsverwahrung erlässt. Sie werde sich Ende dieser Woche mit Vertretern der Länder zu einer ersten Besprechung zusammensetzen, sagte die SPD-Politikerin in Karlsruhe. Dabei solle geklärt werden, ob der Bund eine eigene Regelung treffen müsse oder ob die Länder ihre Straftäterunterbringungsgesetze ergänzen können. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte die bislang von 5 Ländern erlassenen Gesetze zur nachträglichen Sicherungsverwahrung gefährlicher Gewaltverbrecher für verfassungswidrig erklärt. In dieser Frage liege die Gesetzgebungskompetenz alleine beim Bund. Er muss nun bis Ende September zu einer Regelung kommen. Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hat der Prozess gegen 4 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenorganisation El Tawhid begonnen. Bundesanwalt Fernholz sagte bei der Verlesung der Anklageschrift, 3 der Angeklagten gehörten zu einer Gruppe, die antijüdische Anschläge in Berlin und Düsseldorf vorbereitet habe. Der 4. Beschuldigte sei ein Helfer gewesen. Den Männern aus Jordanien, Algerien und den palästinensischen Gebieten werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Urkundenfälschung vorgeworfen. Im vergangenen November wurde ein anderes El Tawhid-Mitglied bereits zu 4 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Bundeswirtschaftsminister Clement schließt einen Rücktritt als stellvertretender SPD-Parteivorsitzender nicht grundsätzlich aus. Derzeit stehe ein solcher Schritt aber nicht zur Diskussion, sagte Clement in Berlin. Er reagierte damit auf anderslautende Presseberichte. Die Berliner Zeitung hatte ohne die Nennung von Quellen gemeldet, Clement wolle sich aus der SPD-Parteispitze zurückziehen. Grund dafür sei die Befürchtung, dass der künftige Parteivorsitzende Müntefering seine Reformpläne nicht ausreichend unterstütze. In der Debatte über den Reformkurs der Bundesregierung gibt es aus den Reihen von SPD und Grünen erneut Forderungen nach Steueranhebungen. Die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Simonis sprach sich in der Süddeutschen Zeitung für eine Erhöhung der Erbschaftssteuer aus. Die Grünen-Fraktionschefin Sager betonte im Deutschlandfunk, die Reformziele müssten ergänzt werden. Als Beispiel nannte auch sie eine höhere Erbschaftssteuer. Im Streit um die Pläne der Bundesregierung für eine erweiterte Rentenbesteuerung erwägt der Sozialverband VdK eine Verfassungsklage. Wenn der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet werde, sei eine Klage beim Bundesverfassungsgericht nicht ausgeschlossen, sagte VdK-Präsident Hirlinger der Berliner Zeitung. Die Rentner hätten ihre Versicherungsbeiträge bereits aus versteuertem Einkommen geleistet. Der IG Metall-Vorstand berät gegenwärtig in Frankfurt am Main über das weitere Vorgehen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie. Die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren. Die Gewerkschaft will ihre Forderungen nach einer 4%igen Lohnerhöhung mit Warnstreiks durchsetzen, an denen sich in den vergangenen Tagen Zehntausende Metaller beteiligt haben. Im Streit mit den Arbeitgebern um längere Arbeitszeiten hat die Gewerkschaft jetzt Unterstützung aus dem Sachverständigenrat erhalten. Der Wirtschaftswissenschaftler Wiegard, der dem Beratergremium vorsitzt, sagte der Berliner Zeitung, zusätzliche Stellen entstünden nicht durch eine Ausweitung der Arbeitszeit. Der Sachverständige Krompart erklärte, eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche, wie sie die Arbeitgeber verlangten, würde zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. Krompart plädierte im Deutschlandradio Berlin für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Voraussetzung sei aber ein voller Lohnausgleich. In der Affäre um den zahlungsunfähigen Lebensmittelkonzern Parmalat hat die italienische Justiz jetzt Ermittlungen gegen Manager von 7 Banken eingeleitet. Zu ihnen gehören nach einem Bericht der in Rom erscheinenden Zeitung La Repubblica auch Mitarbeiter der Deutschen Bank. Namen seien aber bisher nicht genannt worden, hieß es. Bei Parmalat war im Dezember ein milliardenschwerer Bilanzskandal aufgedeckt worden. der Chef des Unternehmens und weitere Manager befinden sich in Untersuchungshaft. Der Konzern hat weltweit 35.000 Mitarbeiter. Beim Absturz eines iranischen Passagierflugzeugs in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der Gesellschaft Kish Airlines war kurz vor der Landung auf dem internationalen Flughafen von Sharjah abgestürzt, hieß es in Fernsehberichten. Das Flugzeug sei sofort in Brand geraten. An Bord befanden sich 45 Personen. Auf eine Polizeistation in der irakischen Stadt Iskandaria, etwa 50 Kilometer südlich von Bagdad, ist ein Bombenanschlag verübt worden. Unterschiedlichen Angaben zufolge sind dabei zwischen 20 und 50 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende sollen verletzt worden sein. Ein US-Militärsprecher bestätigte, dass es eine Explosion gegeben hat. Unter den Opfern befänden sich nach ersten Erkenntnissen keine Besatzungssoldaten. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. In Russland hat die Polizei weiterhin keine Spur von dem seit vergangener Woche vermissten Präsidentschaftskandidaten Ivan Rybkin. Rybkin, ein scharfer Kritiker von Staatschef Putin, war zuletzt am Donnerstag vor seinem Haus in Moskau gesehen worden. Der 57-jährige Politiker ist einer der beiden Vorsitzenden der gespaltenen Partei Liberales Russland. Die niederländische Regierung hält an der Abschiebung von rund 26.000 abgelehnten Asylbewerbern fest. Wie die Ministerin für Ausländerfragen und Integration Verdonk in Den Haag mitteilte, soll die Aktion innerhalb von 3 Jahren abgeschlossen sein. Die Betroffenen sollen zunächst in sogenannten Abschiebezentren untergebracht werden und die Möglichkeit haben, ihre Rückkehr zu organisieren. Die Fraktionen der Mitte-Rechts-Koalition im niederländischen Parlament hatten die Pläne der Ministerin unterstützt. Die Opposition fordert ein großzügiges Bleiberecht. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach dem Karlsruher Urteil zur nachträglichen Sicherungsverwahrung will Justizministerin Zypris über ein Bundesgesetz nachdenken. In Düsseldorf stehen 4 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenorganisation El Tawhid vor Gericht. Bei einem Flugzeugabsturz am Persischen Golf sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Der Wetterbericht. Die Lage? Nach kurzer Wetterberuhigung greift am Nachmittag ein Tiefausläufer von Nordwesten hier auf.
So, hier im Studio begrüße ich Helke und Thomas Beierle, am Mikrofon Felicia Herrschaft. Heute die erste Exit und Voice-Sendung hier im TAT, im Bockenheimer Depot. Und jetzt als kurze Einführung werde ich erklären, was eben Exit und Voice bedeutet. Exit und Voice sind Begriffe des Ökonomen Albert O. Hirschmans, die alternative Reaktionen auf eine Verschlechterung von Waren oder von Dienst- und Sozialleistungen kennzeichnen. Als politische Phänomene von Abwanderung und Widerspruch wurden sie von Hirschmann auf die Reaktion von DDR-Bürgern vor und nach 1989 übertragen. Durch Gesprächssituationen im TAT, die dann im Rundfunk gesendet werden, nämlich am Dienstag, jeden Dienstag von 13 bis 15 Uhr auf Radio X, 101.4 FM, sollen Möglichkeiten einer Medienkritik zwischen Abwanderung und Widerspruch entstehen. Wie kann dieser Ort, das TAT im Bockenheimer Depot in seiner letzten Spielzeit, für Erkenntnis- und Erinnerungsarbeiten genutzt werden? Wie kann man sich, um ein besonderes Beispiel zu nennen, 2004 in Frankfurt an Einar Schläf erinnern und an seine Art, Theater zu revolutionieren? Die jeweils 2-stündigen Gespräche im Eingangsbereich des Bockenheimer Depots werden in Form von narrativen Interviews geführt. Es können jedoch auch Performances stattfinden. Thematisiert werden unterschiedliche Fragestellungen und Arbeitsweisen mit Gesprächspartnern, die in der Wissenschaft, Kunst, Literatur, Architektur, im Theater, Ballett, Fernsehen tätig sind. Im experimentellen Rahmen von Exit and Voice soll es keine Vorgaben und Formate geben, die die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. Heute also der erste Radio-Workshop und man kann auch danach nachfragen, wenn man Interesse hat, wie wir diese technische Situation gestaltet haben. Und nun zu Helke und Thomas Beierle. Helke und Thomas Beierle sind seit 1960 zusammen und Helke ist in Thorn in Polen geboren und ist seit 64 schon auch in der Kunst, in dem Sinne durch ihr Interesse an der Kunst an verschiedenen Happenings beteiligt gewesen, zum Beispiel am Bloomsday Happening der Galerie Löhr 1964. Seit 1969 arbeitet sie mit Thomas Beierle, ihrem Mann eben auch, zusammen und hat ab 1993 dann eigene Dokumentationen gemacht, wie zum Beispiel die Ausstellungsaufbauten im Portikus, aber dazu können wir auch gleich dann mehr sagen. Dann war sie vertreten eben über diese Videodokumentation im MMK, genauso auch wie in der National Gallery in Toronto und auch bei der Frankfurter Kreuz-Ausstellung in der Schirm, Portikus under Construction, war da der Ausstellungstitel. Und Thomas Beierle wurde 1937 in Berlin geboren und startete sozusagen als Weber in einer Textilfabrik in Göppingen und ging dann an die Werkkunstschule in Offenbach und hat eben Typesetting, Bookmaking, also Buchdruck in dem Sinne gelernt. Und das ist natürlich auch etwas, worüber wir dann wahrscheinlich hier zu sprechen kommen. Dann von 1962 bis 1965 war er zusammen mit Bernhard Jäger Herausgeber einer kleinen Buchausgabe, in dem Sinne für konkrete Poesie. Und neben jetzt vielen aktuellen Ausstellungsprojekten ist er seit 1965 Lehrer an der Städelschule. Seit 75, klar. Ich habe 65 gesagt, okay. Also seit 1975 an der Städelschule. Und ihr seid an sich wohl dann schon auch seit den 60ern, also seit Ende der 50er hier in Offenbach und Frankfurt tätig. Und da wäre die Frage, als wie ihr euch kennengelernt habt und wie ist eure Zusammenarbeit entstanden, wie sind eure eigenen biografischen Zugänge zur Kunst und wenn ihr euch diese, sagen wir, Verwobenheit anschaut, die in der Zwischenzeit über die Jahre entstanden ist, eurer eigenen Biografie mit eurer eigenen, mit der Arbeit, die ihr macht, mit eurem Leben in dem Sinne, an welchem Punkt seid ihr jetzt angekommen, eurer gemeinsamen oder auch eurer jeweiligen Arbeit? Ja, also gut wäre vielleicht, wenn ihr soweit, vielleicht möchtest du anfangen, Helke?
Also ich fange gerne an, weil auch das Kennenlernen war eine wunderbare Sache. Und ich bin gerade einen Monat 17 gewesen und bin in das Schwimmbad in Bad Vilbel gegangen und da sah ich ein ganz farbiges Handtuch liegen und es fing an zu regnen und ich dachte, Mensch, wem wird das wohl gehören? Und dann kam jemand aus dem Wasser und das war der Thomas Beierle und er fragte mich, wollen Sie mit mir ins Wasser gehen?
Ins Wasser,
und,
okay.
Ja, und dann habe ich ganz schnippisch gesagt, das ist mir egal, aber ich war doch sehr interessiert. Und als wir uns näher kennenlernten, stellte ich fest, dass er in der Werkkunstschule Offenbach, damals Werkkunstschule Offenbach, angefangen hatte zu gehen. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich von meiner Schulzeit her an Kunst total interessiert war. Wir sind dann noch am gleichen Abend zu meinen Eltern nach Hause gegangen, was auch ganz schön war. Und ich durfte bis 23:30 im Jatzkeller mit ihm bleiben. Und das war was ganz Besonderes. Heute kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man da eine begrenzte Zeit bekommt von den Eltern. Aber damals war es so. Und so haben wir uns kennengelernt und das ist über die langen Jahre eigentlich sehr schön geworden, weil wir uns beide sehr für Kunst interessiert haben, haben wir unser Leben danach eingerichtet und aufgebaut, mehr oder weniger. Mit Kindern zwischendrin, aber auch während der Kinder. Was hast du dazu sagen?
Ja, das ist einfach so ein Mischmasch, dieses Leben. Ich denke, dass so Interviews, die bringen ja nur was, wenn irgendwie eine Art, also erstens mal, wenn dieser Nachteil, dass man alt geworden ist, zum Vorteil gemacht wird, dass man sehr vieles gesehen hat. Das ist ja eigentlich vielleicht der einzige Vorteil, der dabei rüberkommt. Und dass man ein totales wirres Netz eigentlich, also keine so eine klare Linie hatte, die eben zusammengesetzt wurde. Also ich habe eben unser Leben nie in besser oder schlechtere Arbeiten oder was aufgeteilt, sondern die Kindererziehung, die war genauso wichtig natürlich wie irgendwas, wie ein Bücher machen oder Kataloge machen oder wie andere Dinge machen. Da gab es also zum Beispiel keine Wertigkeit und es gab in unserer Beziehung eigentlich auch kein wirkliches Abtrennen zwischen dem ganz Average Leben, zwischen dem ganz normalen Dasein und dem sogenannten Vernetzen auf dem Gebiet der Kunst. Ich kann einfach jetzt mal ein bisschen sagen, dass wirklich, es kommt halt darauf an, dass man vielleicht ein bisschen was rauslässt, wie man überhaupt die sagen wir mal, die Umwelt begreift oder wie man etwas gewonnen hat, was nachher weiter perpetuiert werden konnte. Und da hast du ja eben schon erwähnt, diese Weber-Tätigkeit, also es ging um Textilveredelung. Also da war auch Bleichen, Färben, Merzerisieren, also Prozesse, die eben in Stoffen gemacht wurden, dabei. Und die eigentliche Weberei, das war für mich A, eine reine technische, fantastische Zeit, weil ich Jacquardweben gelernt habe. Also es ging eigentlich darum, dass man einen Stoff als ein unglaubliches Kompendium von Vernetzungen gesehen hat. Und das muss ich wirklich sagen, was einem am Anfang getrieben hat, war eigentlich so eine Art produktive Langeweile. Also mein Ausgangspunkt überhaupt ist, dass ich mich wirklich sehr oft gelangweilt habe, auch schon als Kind. Aber dieses Langweilen, das hatte was sehr Spannendes auch. Also es war gleichzeitig es war nicht durchhängen, sondern irgendwo eine lowe Existenzform, die so vor sich hin geschlittert ist. Ich kann es auch mal ganz klar aus einer anderen Ecke noch erklären. Zum Beispiel, ich war der einzige Protestant in einem kleinen katholischen Nest, 9 Jahre lang. Und da war natürlich diese paar Evangelien, die da also noch waren, außer mir, die sind in eine völlig leere Kirche, schon damals leere Kirche gegangen. Und ich saß halt auf der letzten Bank und es war das einzig Spannende, was da dran waren, die Bankreihen. Wenn man die sozusagen wie so ein Raster oder wie so eine Art Meer, so Wellen, die sich auf einem zubewegten, gesehen hat. Und ich konnte mir diese langweiligen Veranstaltungen damit vertreiben, dass ich also auf diese Bankreihen quasi meditieren konnte. Und das Gegenstück dazu waren eigentlich so heimliche Besuche in der katholischen Kirche, die meistens stockdunkel war. Und auch da da ging ich nur hin, wenn sie leer war. Und aber vorne saß dann so ein Knäuel von so ein paar alten Frauen und hat den Rosenkranz gemurmelt. dieses Murmeln, das ist mindestens genauso wichtig gewesen vom Sound her, wie eben dieses, sagen wir mal, dieses Abgleiten mit dem Auge an diesen Bankreihen. Und beide Teile sind zusammen eigentlich ein Grunderlebnis, was ich später mit der Weberei zusammenbringen konnte. Indem man nämlich vor diesen Maschinen sich ebenfalls total gelangweilt hat. Man stand den ganzen Tag 8 Stunden lang vor irgendeinem Webautomat, der im Akkord Stoffe gewebt hat. Und es war wahnsinnig laut und die ganze Szene, die wurde so verschwommen, dass ich das sozusagen mit diesen Gesängen dieser alten Frauen zusammenschieben konnte. Also da haben sich diese Motorgeräusche, dieses Singen der Motoren, der Elektromotoren und dieses Singen dieser alten Frauen, das hat sich da quasi zusammengeschoben in langweiligen Stunden, sodass ich also das Gefühl hatte, die sitzen richtig im Motor drin. Die sitzen da in der Maschine drin. Ne? Ich meine, ich erzähle das einfach, weil das zum Beispiel eine sehr private Merging ist, wie sich zwei völlig entgegengesetzte oder verschiedenartige Erlebnisfelder auf einmal zusammenschieben können. Und dieses Zusammenschieben oder dieses Reinschneiden in dieses Gewebe, in dieses gesellschaftliche Gewebe später, also dass ich das nie verstanden habe, so dass ich da eine Totalität irgendwie darstellen wollte oder konnte, sondern dass ich eigentlich immer nur Details gesehen habe, so wie halt ein Stückchen Stoff oder ein Stückchen, ein Stück von einer Grafik oder ein Stück von einem Ausschnitt von was Größerem. Das ist, glaube ich, so die Sicht, die für mich wichtig ist. Und diese Sicht, die führt natürlich auch zu einer Sicht auf dieses tägliche Leben. Dass dieses tägliche Leben eben wirklich ein gleichbleibender Strom von Plus, Minus ist, der durchläuft und nicht dauernd, ich bin nie nach Höhepunkten oder was gejagt, also, sondern es ging mir eigentlich immer mehr darum, dass ich eine sehr wichtig fand, die Harmonie in der Familie, die Harmonie mit meinen Kindern und meiner Frau, genauso wichtig, wie das halt jetzt irgendwie ein Teil von der Grafik weitergesponnen wurde oder sowas. Also das ist vielleicht ganz gut, wenn ich das mal so hinstelle, weil es irgendwie eine Grund Basics irgendwie sind, wie man so ein Stück Welt ansehen kann. Ne?
Naja, also ich habe diese Sachen in dem Sinn nicht so genau empfinden können wie du, weil ich eine andere Sicht hatte, mehr eine Natursicht und auch mit Religion eher ein bisschen auf dem Kriegsfuß oder im Widerstand stand und habe einfach mehr ein ganzheitliches, kosmisches Gottbild in dem Sinn habe ich noch und habe ich auch weiterhin, aber das habe ich eben von Kindheit an und bin in der Richtung, trotzdem kommen wir uns da ein bisschen näher, ein Detailseher. Also in der Natur ist es mir sehr wichtig, auch die kleinsten Details zu sehen und ich kann mich erinnern, als wir uns immer so auch gegenseitig darauf aufmerksam gemacht haben, was sich da alles an Prozessen abspielt und also das erinnert mich auch, dass wir zum Beispiel in die Galerie D gegangen sind. Da war ich gerade mal 17 mit Petticoat. Und es war meine erste Begegnung mit Kunst. Und
mit Yves Klein oder was?
Yves Klein und Zero und diesen ganzen Leuten. Und ich fand es total aufregend und spannend, weil das war was ganz anderes als meine Natursicht, also als meine eher biologische Sicht oder mein. Und das hat mich immer sehr interessiert, gerade diese abstrakten Sachen. Und was auch sehr schön war, ganz früh am Anfang, das kam noch vor der Galerie Löhr, da war ich damals 1963 in der Uni mit dem Nam June Paik und Charlotte Moorman. Und es hat mich sehr beeindruckt, dieses Auftreten. Sie haben da Cage interpretiert. Und es war fantastisch, als so junger Mensch sowas zu sehen und auch zu empfinden, dass das eine Möglichkeit ist, wie es in der Richtung, also in der Kunstrichtung und in der, damals sagte man ja auch Happening, Richtung weitergehen kann oder überhaupt entstanden ist. Ne? Und ich weiß noch, ich habe der Charlotte Moorman damals das Korsett hinten zugeschnürt und sie hatte ihr Cello, ihr großes Cello, und sie stieg dann auch in so einen Wasserbottich, und ich fand das eine fantastische Möglichkeit, Kunst zu empfinden und ganz spontan. Und erst diese anderen Sachen mit Galerie Löhr, das war ja dann etwas später, da habe ich mit Stanley Braun zusammen ein Happening mitgemacht. Da war Forstel dabei, auch Franz Mohn, Barzum Brock und Thomas Schmidt und also ganz viele Leute. Und da habe ich einen wunderbaren Fliegentext gelesen über Mikrofon. Das hat mir damals auch sehr Spaß gemacht. Und zwar, wie viele Millionen Fliegen es in welchem Land gibt. Es ging nur um diese Fliegen. Und habe in einem Kinderbett gestanden und habe mit einem Bügeleisen Bananenschalen gebügelt. Also das war schon sehr besonders in der Zeit und auch hat sehr viel Spaß gemacht. Und das waren so eigentlich unsere gemeinsamen Schritte in die Kunst. Du hast ja dann die Werkkunstschule weitergemacht, aber das ging dann so gleichzeitig. Ne? Ja. Auch mit dem bibliophilen Verlag, was du erwähnt hattest, das war sehr schön, weil wir dadurch ganz viele, auch Jandl und Petersen und Artmann und all diese Leute direkt kennengelernt haben durch Rühm die Buchmesse. Auch, ne? Rühm. Und wir haben große Essen gegeben und an der Buchmesse von immer ein großes Frühstück gemacht für alle, die kommen wollten. Das war eine wunderbare Zeit. Aber jetzt ist auch eine gute Zeit. Also das will ich nicht sagen, nur weil der Anfang jetzt so gefragt wurde. Ne?
Das ist ja, ich wollte auch mal sagen noch, also dieser Grundposition gehört auch bei mir ein totaler Zweifel an dem ganzen Spiel. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich habe ich bis heute noch kein richtiges Atelier, wie das ein Künstler haben muss. Oder ich wollte eigentlich nicht richtig in dieses Ding reingehen. Ich kann es gar nicht sagen, ich habe es einfach immer wieder bezweifelt und habe immer wieder Verdacht gehabt, dass das, was dran ist, aber die Formen und auch die Folge, sagen wir mal, das Curriculum, wie das laufen muss über den Markt und sowas, einfach nicht mitgemacht. Weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe und weil ich auch andere Interessen hatte. Also gerade in der 60er-Jahre-Zeit eben auch sehr stark gesellschaftliche und politische Interessen. Aber das soll jetzt nicht wie die übliche linke Ausrede aufgetischt werden, sondern es ist ein innerlicher Zweifel an diesem ganzen Metier immer gewesen. Und ich habe später diesen Zweifel eigentlich eingebaut in mein Konzept als ein wichtiges produktives Element, also auch als eine Selbstkorrektur, und die da zum Beispiel ist, dass ich nie 100% rausgelassen habe, sondern immer nur 80% oder 90%. Also zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz noch zurückzuhalten und nicht dieses totale Auskotzen oder sowas, was natürlich nötig ist für bestimmte Formen, und was mir vielleicht auch angekreidet worden ist, dass ich halt nicht also voll rauskomme, sondern immer noch irgendwo eine Art Rückwärtsgang da ist. Ne? Also eine Art Versicherung auch, oder was, dass man sich nicht ganz da reingesetzt hat. Ne? Das zum Beispiel ist eine Geschichte, die eigentlich mit dem Negativposten besetzt ist, die aber trotzdem, wenn man sie einbaut in seine persönliche Collage, als Tool doch mir sehr nützlich war. Denn dieses Tool, das fordert auch eine dauernde Neugierde auf das andere, auf das Gegenteil. Und wir haben uns, was Helge eben schon sagte, sehr frühzeitig für alles Mögliche interessiert. Am Anfang hatten wir hauptsächlich aus der Literatur Freunde, eben durch diese Gulliver-Presse, die ich mit Bernhard Jäger betrieben habe, war es klar, wir haben Heisenbüttel kennengelernt, wir haben Gomringer kennengelernt, also wir haben alles, was auf diesem Gebiet war, bis Benze. Und das ist schon ein sehr wichtiges Feld gewesen, was einem erstmal weggehalten hat davon, dass man jetzt hier irgendwie so ein Galeriehengst oder was werden sollte. Außerdem hätte ich das gar nicht bringen können. Ich hätte es mir auch nicht abgenommen. Ich habe mich einfach dafür jahrelang nicht in der Lage gesehen. Das ist das eine. Und dann kommen natürlich, sagen wir mal so, eine Sicht dazu, wie setze ich diese Teilchen, die ich gewinne, aus dem Leben zusammen? Wie werden die zusammengebracht zu einem größeren Teil? Und dazu kann ich natürlich sagen, die eigentliche Stimulanz, die mich also in den 60er Jahren interessiert hat, das war die Massenproduktion. Also das heißt, die Frage, die eben was für einen technischen Stand haben wir? Welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft? Und auch Gesellschaftstheorien haben mich so interessiert, nicht weil ich da politisch tätig werden wollte, sondern als Modelle für Geflechte oder für Vorstellungen Dinge zu machen. Ich habe zum Beispiel Mao gelesen, Sweezy haben wir gelesen, wir hatten sogar mal einen Leseclub. Also mit 3-4 anderen zusammen haben wir halt die ganze wichtige kommunistische Literatur durchgehechelt. Das war alles auch schon Anfang 68 oder schon 67 mit so einem Pfarrer zusammen, der das geleitet hat, der nachher auch in die Turbulenzen gekommen ist, aus anderen Gründen. Und jedenfalls, man hat einfach ich habe zum Beispiel durch die Lehre der Widersprüche von Mao, das war ein total wichtiges Teil, ein philosophisches Teil, was mir die Relation zwischen Form und Superform erleichtert hat. Dass das nicht irgendeine blöde Klammer ist, so wie Plus, Minus oder was, sondern dass es ein Fließen zwischen diesen Zweien gibt. Und dass es einfach so ist, dass es, also durch diese Schriften ist mir zum Beispiel deutlich geworden, dass jede Masse, in seines jetzt Menschen, Dosen, Autos oder Bücher, eine andere Koeffizient hat oder eine andere Quantität, die irgendwann in eine andere Qualität umspringt. Also sagen wir mal, am Anfang habe ich es halt so gemacht, dieses Phänomen, dass ich halt eine Form hatte und wenn die halt eine bestimmte Zahl erfüllt hat, dann wurde das eine Superform. Ne? Und das war mal, also das, weil ich habe mir gedacht, da gehen nicht genug von den VWs auf das Blatt drauf, also mache ich jetzt ein Super VW und wie eine Blase, die da rausgedrückt wird. Ne? Das ist ein Ding.
Ja, du hast aber auch, also jetzt ist es eigentlich auch so, wenn wir das viel, wir reden sehr viel zusammen und das meistens morgens. weil wir nämlich mindestens eine Stunde im Bett frühstücken und das für uns die beste Zeit ist zu reden. Und da sind wir eigentlich doch jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass also auch Kapitalismus und Kommunismus sich sehr ähnlich sehen.
Na, das war schon lange, und, ja.
Ja, aber das haben wir schon länger, aber jetzt ist es noch mal, hat es nochmal eine andere Dimension angenommen, dadurch, dass jetzt der Kommunismus sich so aufgelöst hat. Früher war ja immer doch noch, also für mich jedenfalls kann ich nur reden, so ein klein bisschen Hoffnungsschimmer in der Richtung Gesellschaft, dass sich was verändert. Aber jetzt nach dieser ganzen Sache sieht man das natürlich wieder anders. Und deshalb war auch für dich diese Konsumgüter und die Massenaufmärsche in China, die dann ein Bild bildeten, eigentlich was sehr Ähnliches.
Ja.
Und ja.
Ja, es ging natürlich dann, also sagen wir mal, wenn man sowas hat oder so ein Thema dann irgendwo da ist, dann geht es natürlich darum, dass das jetzt innerlich erweitert wird und arbeitet. Dass da nicht irgend so eine Nummer da ist, die jetzt da dauernd wiederholt wird, sondern dass jetzt qualitativ innerhalb dieses Akkumulierens was passiert. Und das ist etwas, was sehr stark auch durch Literatur oder durch andere Wissensgebiete wie Soziologie oder was aufgefüllt wurde. Ne? Dass ich also zum Beispiel, wenn ich halt so und so viele Tassen hatte, und Peter Röhr zum Beispiel, der hat mich, mit dem ich eine Zeit lang sehr eng verkehrt habe, es waren ja immerhin nur ein paar Leute, mit denen man hier in Frankfurt war. Das war ein lonely place, war das früher. Ja? Da war gar nichts los hier auf dem Gebiet. Ne? Es war sehr viel an der Uni. Das Institut für Sozialforschung war da und natürlich Adorno, Marcuse, Horkheimer und so weiter. Aber also so an Künstlerfreunden. Da war außer Barzon Brock und Posenenske und Röhr und vielleicht noch, was weiß ich, und der Göpfert noch, das waren eigentlich so die wichtigsten Bezugspunkte. Abgesehen jetzt von der Presse, die ich mit Bernhard Jäger betrieben habe. Ne? Und es ging eigentlich darum, dass man jetzt versucht hat mit diesem, und da auf der anderen Seite, da war die Stadt, hier waren 40.000 Amerikaner stationiert. Und ich finde, das ist eine Basics, sind das wirklich. Da standen an jeder Haltestelle riesige 2 Meter Gestalten mit Kofferradios. Und es hat keine Stadt in Deutschland sowas gehabt. Ne? Dazu, ja, zum Beispiel überall war Rhythm and Blues an jeder Haltestelle. Die konnten ja auch alle mit dem Bus und mit der Straßenbahn fahren. Das heißt, diese Stadt ist richtig durcheinander geschüttelt worden durch das. Und ich sehe das als sehr positiv. Das hat die Stadt zusammen mit dieser Apfelweinexplosion hier, mit dieser Kleinkarierten, hat das eine ganz schöne Schlagkraft gehabt. Ne? Also Kleinbürgertum, eine Riesenarmee und eine Uni, die total wach war.
Und viele Künstler kamen über die Armee, weil die mussten alle hingehen. Der Al Hansen zum Beispiel, der Dick Higgins, all diese Leute waren.
Mac Jonas war in der Airbase in Wiesbaden.
In der
bevor
Armee.
Er ging dann aus, weil sie sich gelangweilt haben, gingen die dann zum Felix Weiler ans Museum in Wiesbaden und haben halt gesagt, können wir nicht mal was machen hier. Ne? Das heißt, die Armee
war wichtig
mit PX und mit dem ganzen, mit dieser, also das war quasi wie so eine amerikanische Folie, die durch die ganze Stadt ging. Und ich sehe es, also wie gesagt, eigentlich in der Rückschau sehr positiv, was diese Stimmung gebracht hat. Und dazu eine völlige Wüste auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Das war überhaupt nichts gegen Köln oder gegen Düsseldorf. Und das muss ich sagen, diese Lehre, die hat auch was Großartiges gehabt. Man hat sich nämlich mit 3-4 Leuten unterhalten und nicht mit Hunderten wie heute.
Ja, aber wann war denn die Experimenta? Also
wenn, die war 69,
das,
ja.
Das kam ja auch dazu und das war eigentlich ein ganz, wenn Veranstaltungen waren oder Fassbänder auch und so, die waren alle hier und dann war es auch sehr lebendig und intensiv. Man hat es ja sehr dankbar aufgenommen, empfunden, dass es jetzt, dass man hier sowas hatte. Ne? Und ich finde, das geht eigentlich weiterhin auch durch. Es ist jetzt gut Galerie Dato D.
Ja, es gab halt ein paar, nur eine einzige Galerie, wo man, sagen wir mal, Yves Klein sehen konnte. Das, ja. Die hatte 8 Ausstellungen überlebt. Das war der Kovalek, der die Galerie Dato hatte. Da wurde einmal Zero vorgeführt und ich meine, es ist natürlich so, das klingt jetzt so, als wäre man in der, was weiß ich, in der ehemaligen gewesen. Wir konnten uns natürlich bewegen und sind auch, wenn es irgendwie ging, dauernd verreist ins Rheinland oder sonst wo. Aber es war halt nicht am Ort. Und ich muss manchmal sagen, diese Leere, die finde ich aber auch was sehr Schönes. Weil heute ist es manchmal so, dass man halt vor lauter Betrieb den Wald nicht mehr sieht, vor lauter Bäumen. Und deswegen ist es manchmal schön, wenn man einfach so ganz alleine oder nur mit ganz wenig Einflüssen mal durchhängen kann. Ne? Und damals war das die Normalität. Es wurde eben einfach, man hat sich für quasi diese paar Leute gehabt und da gab es auch ein sehr, sehr intensives Gespräch, auch über die Arbeit selber. Ne? Also wo man halt einfach, also ich bin durch Röhr ganz schön erstmal wachgerüttelt worden, ne? Indem der nämlich mal nach meinen Parametern gefragt hat. Ja, auch so von Bildern her. Ja, wie machst du denn die Bilder? Wie viele Tassen brauchst du denn wirklich? Ne? Weil für ihn war natürlich die Zahl, erstens mal die Auswahl eines Sujets und dann die Zahl total wichtig, um seine Wirkung zu erreichen. Also das ist, sagen wir mal, erstens mal, wie viele Elemente haben ein Bild gemacht, welche Form der Montage war es. Und ich muss ehrlich sagen, also von ihm habe ich total viel profitiert und gelernt, ne? Obwohl es eigentlich, wir hatten auch nicht so viel Kontakt. Ne? Also meistens war ja schon der Paul Menz da.
Und ja, aber auch Adam Seide. Ja, Adam Seide hat ganz früh eine wunderbare Ausstellung mit dem Peter Röhr gemacht. Das waren diese schwarzen Tafeln. Ne?
Ja, das war ungefähr
67. Das war fantastisch.
Oder 66,
ja, ganz früh. Und auch, muss ich sagen, diese Buchmessenempfänge bei Adam Seide waren immer ein Riesenerlebnis. Da kamen alle, also wirklich weltweit die Leute dann mal zusammen und es hat Spaß gemacht und auch Mühl, also da, es passierte da dauernd was ganz Aufregendes. Ne?
Ja, das waren eine und, mit die härtesten
Happenings, wenn du so willst.
Von Mühl waren bei dem, ja beim Adam Seide, ja, das war also super hart. Ne?
Ja, das werden wir jetzt nicht
erzählen. Nein, das können wir gar nicht hier bringen. Ja, das ist nicht,
aber es wurden zum Beispiel während der Probe Bewegung Fässer von Geneva angefahren. In diesem Hinterhof Jan Krämer war damals, glaube ich, einer der Schriftsteller. Und in diesem Hinterhof im Röder Bergweg fuhren am Ende nachher die Autos aufeinander zu. Das kann man sich heute überhaupt nicht, oder ineinander rein, kann man sich gar nicht vorstellen. Und man konnte gerade mal einen Schritt laufen, und da mussten aber mindestens 20 Leute den Schritt auch laufen, so voll war es da oft. Also das war schon, Adam Seide war hier schon auch eine wichtige Figur in der Zeit. Und mit, ja, wir haben ja auch sogar dann dadurch, dass er, dass Räume frei wurden, haben wir dann sogar in diesem selben Gebäude später unseren Kinderladen gegründet. Mhm. Also da fing das dann langsam an. Das war, wann war das?
Ja, womit man so dann beim nächsten 90. Thema wäre. Also zum Beispiel durch die 68er ist man natürlich auch generell auf so Sachen zugegangen, wie eben zum Beispiel dadurch, dass wir eine Tochter hatten, haben wir also hier in Frankfurt mit dem Seibert-Kindergarten den ersten selbstorganisierten Kindergarten gegründet. Ne? Das heißt also, man hat das, was in Berlin auch lief, sofort auch hier versucht. Und das hat unheimlich viele neue Einflüsse gebracht. Ne? Also ich habe, muss ich sagen, in dem Fall auch aus diesem Gebiet viel gezogen. Und als ich dann zum ersten Mal in Offenbach so eine Art Lehrauftrag hatte, zusammen mit meinem Kollegen Wolfgang Schmidt, dann da hat sich also eine kleine Gruppe gebildet unter einer Frau, in Linette Schönegge hieß die, und wir haben zusammen mit vielleicht 6, 8 Studenten den ersten Kinderplaneten geplant und durchgezogen als Thema. Wir hatten es als Semesterthema, und damals ging sowas noch, dass die Stadt voll darauf eingestiegen ist. Die hat uns 2 Messehallen zur Verfügung gestellt, die besten Messehallen, also die Festhalle zum Beispiel, dass Kinder 6 Wochen da sich austoben konnten. Das war ganz klar das erklärte Ziel. Es ging um die Kinder, die kein Geld hatten, zu verreisen. Und es war so, dass es als wir das zum ersten Mal durchgeplant hatten, war auch eine riesen Hilfsbereitschaft überall da.
Also von den Firmen.
Von den Firmen, aber auch
von der Armee.
Von der Armee. Die amerikanische Armee hat einen Hubschrauber da einfach hingestellt. Sie haben lastwagenweise voll Material gebracht. Die Firmen haben gespendet, also zum Beispiel Steropor. Ich weiß noch, es waren mehrere Lastwagen Steropor.
Holz.
Und alles, also Basics, dass wir das bauen. Da waren 3000 Kinder. Also es war unheimlich viele Kinder. Also hunderte jeden Tag, 600, 700 Kinder waren normal da. Ja, weil damals war es ja auch wirklich so, dass viele Gruppen, also viele noch nicht verreisen konnten. Und es war für die der absolute Hit für die Kinder. Und diese Veranstaltung, die über 6 Wochen lang durchgezogen wurde, mit Siebdruckshops, mit Photoshops, mit Bookmaking-Shops, ne, mit Mal-Shops, mit allen möglichen
Basteln, Theater,
also alles, das hat mir eigentlich, also uns, unheimlich viel Möglichkeiten eröffnet und auch auf uns selber eine große Wirkung gehabt.
Ja, und auch später auf die Abenteuerspielplätze, die sind nämlich auch daraus entstanden. Ne? Es gab ja früher nur diese stumpfsinnigen Spielplätze teilweise, die es ja auch leider heute immer noch gibt. Aber da diese Abenteuerspielplätze, da in der Nähe der Stresemannallee ist noch einer zum Beispiel, das ist einfach so viel lebendiger gewesen für die Kinder und so viel schöner. Und das war auch eine gute Anregung dafür.
Ja, und die Arbeit mit diesem Kinderladen zum Beispiel, das ging also monatelang und war halt was völlig Neues. Es hat vorher nicht im Entferntesten sowas gegeben. Und es hat einfach erstens mal auch, es hat auch sozusagen für mich eine Art Selbstklärung mit sich gebracht. Also erstens mal die Mitarbeit an unserem eigenen Kinderladen, wo alles selbst gebastelt wurde und alles selbst gemacht wurde und gebaut wurde und wo alle Eltern mitgearbeitet haben. Das heißt, ich habe eigentlich, oder wir haben jeden Tag einige Stunden in diesem Kindergarten verbracht. Und das hat zum Beispiel für mich auch eine sehr weite Wirkung auf die Arbeit später mit Studenten gehabt. Ich habe nämlich in dieser Zeit festgestellt, dass es mir nicht gegeben ist, eine Art Predigten abzugeben, die dann auf dankbare Weise von einer Gruppe von Studenten aufgenommen werden, sondern ich habe gemerkt, dass die Hälfte wusste ich, die Hälfte wussten die. Und ich habe angefangen, eine Art Rangiersystem aufzubauen. Und zwar, also indem ich einfach, sagen wir mal, Details auch später dann nehme und schiebe sie mit denen hin und her. Und die schieben mir das zurück und ich schiebe es ihnen hin und so weiter. Dass dadurch viel mehr gelernt wurde, als wenn ich da irgendwelche Behauptungen in die Welt gesetzt hätte, die mir eh keiner geglaubt hätte. Die hätten schon nach 5 Minuten angefangen zu lachen, wenn ich sozusagen mich hinstellen wollte und wollte die große Predigt abhalten. Also es heißt, an dieser Arbeit mit diesen Kindern habe ich über mich selbst sehr viel gelernt. Und auch über das Verhalten, wie ich halt später dann irgendwie mit der Klasse klar kam. Das führt nicht dazu, dass man so eine, hiermit ist nicht so eine pseudoliberale Nettigkeit gemeint, ach, das ist ja alles so lieb und so weiter, sondern das ist auch ein knallhartes System, aber es wird irgendwie anders geschnitten, der Film. Der wird nicht als große Kapitel mit irgendwelchen Höhepunkten und weniger wichtig und noch weniger wichtig und der Allerschlechteste und sowas, sondern es war eigentlich viel wichtiger für mich, dass alle damals Kinder oder später Studenten gleich wichtig waren irgendwie. Das ist wirklich wie in einem Tischtuch. Wo ein Faden fehlt, dann ist ein Webfehler drin. Ne? Das heißt also, insofern konnte ich mich dann auch mit den Boys sehr gut unterhalten, auf meinem Gebiet, ja. Weil ich eben einfach, ich hatte jetzt weniger diese altruistische Sicht, alle sind gut, alle sind Künstler oder was, sondern für mich war es klar, wenn einer ausfällt, ist der Stoff kaputt. Beziehungsweise ist schon ein Fehler drin. Und so habe ich auch eine Klasse gesehen oder auch eine Gruppe von Leuten gesehen und dass die wirklich wichtig sind, auch technisch. Und dass jeder ein Individuum ist, was dazu beiträgt, zu dieser Suppe, ne? Was eine Klasse ist. Ne? Das zum Beispiel, das kommt wirklich aus diesem Kinderladen, diese Erfahrung.
Ja, Thomas, aber auch ich meine, dass zum Beispiel die Gleichwertigkeit der Arbeit, dass also auch ein Künstler oder ein guter Schuster oder eine gute Schneiderin genauso gleichwertig gesehen wurde wie zum Beispiel ein Künstler, der ein gutes Bild malt. Und das war in der Zeit von großer Wichtigkeit, weil Künstler wurde ja erst immer als was ganz Besonderes gesehen. Und wenn einer ein guter Koch war, jetzt ist es ja viel mehr populär geworden, dann ist er eben auch ein Künstler. Und so hatte man eine andere Einstellung zur Kunst. Und das war gut so. Es ging von der Heiligkeit runter und es hörte auf, so dieses unangenehme Genie-Denken oder sowas. Das war sehr wichtig.
Ja, ich denke, das ganze Spiel da, das nützt wirklich ja nur was, wenn irgendwie eine Art Collage oder Form entsteht, die jetzt nicht durch Anstrengung neu ist oder durch diesen Hirnfick da neu wird, sondern dass das einfach im Grunde lauter Flöcke sind, die eingeschlagen werden und die später zu Koordinaten werden, die dann eine Arbeit nämlich erzeugen. Das heißt, heute gibt es junge Künstler, wie zum Beispiel der Beutler, Michael Beutler, ist ein ganz junger Künstler, der baut sich immer eine Maschine, eine einfache Maschine, und mit dieser Maschine macht er dann das Produkt, was dastehen bleibt. Da bleibt die Maschine stehen und das Produkt dasteht. Und diese Flöcke oder diese Klötze, die da eingeschlagen werden, wurden, gesellschaftlich und auch praktisch, die haben eine Arbeit dann determiniert. Von da ab habe ich auch nicht mehr auf das Endprodukt so gesehen, sondern auf das, was zu diesem Endprodukt führt. Das heißt also, damals war natürlich klar, der Weg ist das Ziel und lauter so Sprüche. Aber das ist es auch tatsächlich nachher gewesen, dass eben einfach die Koordinaten, die eben da sind, eine bestimmte Arbeit erzwingen. Und das heißt, auf Technik oft übertragen, war mir das also zum Beispiel dann wichtig. Alles so, ich wollte also zunächst mal keinen persönlichen Strich haben oder sowas, sondern ich wollte gleich auch in den 60er Jahren, sollte das maschinengemacht aussehen. Und es wurde auch, ich habe auch alles unternommen, dass es so aussah, durch Montagen bis hin zu den zu der Tatsache, wo Binnenflächen gezeichnet werden mussten, die aber auch so, als wären sie von einem Computer genäht oder sowas, so wollte ich sie schon aussehen lassen. Das heißt, ich wollte nicht diesen so etwas, so einen persönlichen Strich oder sowas haben. Obwohl natürlich die Machart, die sah sehr, sehr ähnlich aus nach einem Stil, was mir aber nicht wichtig war, sondern innerhalb dieser Mache sind große Wechsel entstanden. Und diese Wechsel, die sind enorm wichtig. Das heißt eigentlich, in der monotonen Realität wurden immer neue Arbeitsgänge reingeschoben, um diese Monotonie durchzuziehen, aber der Prozess, wie sie erzeugt wurde, hat sich geändert. Indem zum Beispiel Binnenformen in 60er Jahren noch handgezeichnet waren, für diese Bubbles, die daraus gedrückt haben, sich aus der Fläche, also ganz abgesehen davon, das muss ich noch dazu sagen, ich habe nie an eine Skulptur geglaubt oder sowas, sondern immer nur an Fläche, aus der heraus reliefartig nach unten und nach oben Beulen rausgedrückt werden. Ne? Das ist eigentlich so wie beim Auto, wo halt einfach, dass der eigentlich auch nur aus flachen Blechen gestanzt ist, die halt gestanzt werden und dann räumlich aussehen. Aber in Wirklichkeit sind sie ja wie Einwickelpapier, was ein Geschenk einwickelt. Ne? Flächen, die halt einfach gebogen sind. Ne? Und so ist es eigentlich auch für mich wichtig gewesen zu sehen, da kriegt man nämlich dann doch auf einmal eine Sicherheit, trotz dieser ganzen Zweifel, die ich vorhin beschrieben habe, dass man auf einmal eine Möglichkeit sieht, wie man zu einer Dreidimensionalität kommen kann, aus der Fläche heraus, ohne dass es eine wirkliche ist. Und das, oder es gab zum Beispiel dann ab 1980, gab es halt den Latexgummi. Also ich habe mir verschiedene, immer wieder neue Methoden entwickelt, um auch wegzukommen von dieser letzten Fleißarbeit, dass also hier zum Beispiel diese Binnenformen noch gezeichnet werden mussten. Ne? Und dann wurde also das Image auf Latexgummi gedruckt und dann mit 4, 5 Händen oder 6 Händen verzerrt. Das war nötig, dass also auf dem Fotokopierer gab es vorgezeichnete Formen auf Folien und in diese Folien rein wurde jetzt dieser Latexgummi gestreckt. Da hatte ich jetzt auf einmal wieder ein Kollektiv, nämlich ein Kollektiv von 3, 4 Leuten, weil diese ganzen Hände waren nötig, um erstens diese Gummis zu verzerren und zweitens diese Gummis zu bedecken und die Maschinen einzustellen und drittens auszulösen. Das heißt, also ich habe zahllose Formen einfach hergestellt, dann so halbmechanisch. Aber der Nebeneffekt, der war vielleicht viel wichtiger, dass mir jetzt wieder Leute fast wie in so einer Kleinindustrie helfen mussten. Und das ist der Effekt, der zum Beispiel dann den Einar Schlief interessiert hat. Den Einar Schlief hat auf einmal interessiert, dass wir hier auf eine ganz komische Art und Weise monatelang jeden Tag am Fotokopierer tausende Formen erzeugt haben. Und zwar, indem wir uns zu dritt oder zu viert über die Maschine gebeugt haben. Und das hat ihn wieder interessiert. Aus einem völlig anderen Grund, dass es hier ein Art Zwangskollektiv gab, ein ganz kleines, ne?
Und es auch sehr theaterhaft manchmal wirkt.
Also. Das heißt, diese ganze Arbeit, die eigentlich dafür da war, dass man die Teile für ein Flugzeug gewinnen sollte, oder dass es irgendwas, oder dass ein Auto damit belegt wird, die hat den einen gesellschaftlichen Nebeneffekt gehabt, der zum Hauptding wurde, dass nämlich dieses gemeinsame Arbeiten da auf einmal wichtiger war, wie das, was wir da eigentlich gemacht haben, da dran an der Maschine.
Und auf der anderen Seite ist es so, der Thomas hat jetzt gerade in Wien in der Staatsoper einen riesen Vorhang und da ist ein Jesus drauf, der mit dem Gummi in die Form gezogen wurde und der ist so viel, also ganz lebendig wirkt der im Gegensatz jetzt zu vielen Computerarbeiten, die man so reinrechnen kann. Der hat